Liebe Gemeinde, bestimmte Übungen mit dem Ball muss auch ein Profifußballer immer wieder machen. Bestimmte Abläufe müssen immer wieder trainiert werden, egal ob man in der Jugendmannschaft spielt oder in einer Profitruppe. Bestimmte Fingerübungen mit dem Klavier gehören auch beim Profi-Pianisten immer wieder dazu. Da wächst er nie heraus. Es gibt elementare Dinge, die wir ein Leben lang immer wieder üben müssen, die wir immer wieder studieren müssen. Und dazu gehört bei uns Christen das Beten. Wir mögen jahrzehntelang Christ sein und werden doch immer wieder zu diesen Ausgangsfragen zurückkehren. Das Beten geht uns nicht zu allen Zeiten automatisch leicht von der Zunge oder leicht vom Herzen. Sogar Paulus schreibt einmal in Römer 8, 26, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Sogar Paulus. Und darum gibt uns Gott in der Bibel so viele Hilfen zum Beten, wie wir beten können. Einige davon sehen wir uns ja in diesen Sommerwochen genauer an. In unserer kleinen Predigtreihe begonnen hatten wir mit dem Gebet des Paulus in Epheser 1, wie er für die Gemeinde betet und uns zeigt, wie wir für unsere Gemeinde beten sollen. Dann hatten wir uns das Vorbild Jesu als Beter angesehen und an ihm auch gelernt, dass er immer wieder in die Einsamkeit ging, um allein auf seinen Vater zu hören und mit ihm zu sprechen. Am letzten Sonntag schließlich haben wir Daniel als Beter studiert und von seinem Gebetsleben wichtige Kennzeichen für unser Gebet zu lernen versucht. Und heute und kommenden Sonntag wollen wir das berühmteste Gebet der Bibel miteinander betrachten. Der Herr Jesus selbst hat uns dieses Gebet ans Herz gelegt als ein Modellgebet, an dem wir unser eigenes Beten ausrichten sollen und ausrichten können. Und die ersten, die es gelernt haben, waren damals die Jünger. Die ersten Jünger, und das waren auch keine geborenen Beter, muss man ganz klar sagen. Obwohl sie täglich mit Jesus zusammen waren, obwohl sie sein gutes Vorbild beim Beten auch immer vor Augen hatten, wussten sie auch nicht einfach, wie es geht. Und eines Tages haben sie sich ein Herz gefasst und zum Herrn Jesus gesagt, Herr, lehre uns beten. Lukas 11. Unmittelbar davor schildert Lukas diese Szene mit Maria und Martha. Und wo Jesus deutlich macht, dass es wichtig ist, wie Maria wirklich sich genügend Zeit zu nehmen, auf Jesus zu hören und zu Jesus zu reden. Und sich ihm ganz zuzuwenden. Und unmittelbar nach dem Bericht über Maria und Martha wird geschildert, dass die Jünger zu Jesus sagen, Herr, lehre uns beten. Und wie reagiert Jesus? Mit dem Vaterunser. Er hat dieses Vaterunser nicht nur einmal den Jüngern gegeben, bei dieser Gelegenheit, als sie fragen, sondern auch in seiner großen Grundsatzrede, in der Bergpredigt, hat der Herr Jesus dieses Gebet vorgestellt. Und da hat er gesagt, so könnt, so sollt ihr beten. Und er hat uns dieses Gebet nicht nur gegeben, wie ein Souffleur im Theater den Schauspielern einfach den Text vorgibt, den sie dann möglichst wortgetreu wiederholen sollen, sondern der Jesus hat uns hier im Vaterunser gewissermaßen ein Modellgebet vorgestellt. Ein Grundgerüst an die Hand gegeben, ein Grundmuster, an dem wir unser eigenes Gebet schulen und ausrichten können. Es ist wie eine große Gliederung, in die wir unser eigenes Gebet hineinstellen können, dieses Vaterunser. Und so wollen wir es noch einmal lesen, diese vertrauten Worte, wie es Jesus in Matthäus 6 den Jüngern vorstellt. Darum sollt ihr so beten. Sie haben diesen Text vor sich. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Manche Christen haben zu diesem Gebet eine gewisse Distanz, weil sie einfach die Gefahr sehen, dass man es nur, weil es so bekannt ist, gedankenlos nachplappert, ja? Und gerade weil man es so gut kennt, ist es manchmal sicher nicht so leicht, ganz mit dem Herzen dabei zu sein. Aber beim Beten ist das Herz entscheidend. Es kommt nicht darauf an, dass wir möglichst viele Worte machen. Auch Martin Luther hat auf diese Gefahr hingewiesen. Er hat einmal gesagt, es ist Jammer um Jammer, dass solches Gebet eines solchen Meisters soll ohne alle Andacht zerplappert und zerklappert werden in aller Welt. Typisch Luther. Und er hat hinzugefügt, das Vaterunser ist der größte Märtyrer auf Erden, denn jedermann plagt's und missbraucht's. Und trotzdem hat Luther dieses Gebet dann doch immer wieder selbst gebetet und gelehrt, weil er seinen Reichtum begriffen hatte, der da drin liegt in diesem Gebet. Als älterer Christ schrieb Luther einmal, ich sauge noch heutigen Tages an dem Vaterunser, sauge wie ein Kind, trinke und esse es wie ein alter Mensch, kann davon nicht genug bekommen. Und es ist mir auch noch über die Psalmen, die ich doch so sehr liebe, das allererste Gebet. Das ist eigentlich nicht verwunderlich, denn hier zeigt uns der größte Gebetsexperte, den es auf dieser Erde gibt, die Prinzipien, nach denen er selber gebetet hat und die er seinen Leuten nahebringen will. Und Jesus geht nicht so vor, dass er sagt, das und das sollt ihr beten, möglichst mehrmals hintereinander. 10 Vaterunser, wie das in manchen Bereichen so üblich ist. Hast du was verbrochen, bete 10 Vaterunser. Sondern Jesus hat gesagt, so sollt ihr beten, nach diesen Leitlinien, nach diesem Grundmodell, nach diesem Grundmuster. Man könnte sagen, der Vaterunser ist wie ein Schlüssel zum Beten. Und wenn wir ein Motto suchen, das man darüber setzen könnte, einen roten Faden, der sich durch dieses Gebet hindurchzieht, dann könnte man zuerst mal dieses sagen, Gott zuerst, Gott zuerst. Es gibt im Englischen diese Redewendung first things first, also das Wichtigste zuerst. Erste Dinge müssen auch wirklich die Priorität bekommen, die ihnen zusteht. Und so macht es der Jesus hier. Er sagt, darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und wie das Gebet mit Gott beginnt, so hört es auch mit Gott auf. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Diese letzten Worte, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, stehen in den ältesten griechischen Handschriften des Neuen Testaments nicht drin. Die standen wahrscheinlich ursprünglich nicht in der Bibel. Und deswegen sind sie in manchen Übersetzungen auch in Klammern gesetzt. Das sehen Sie. Das ist ein ganz, ganz seltener Fall in der Bibel. Sie sehen, dass es in eckige Klammern gesetzt, weil es in den ältesten Manuskripten nicht drin stand. Wir haben ja nicht eine von Gott inspirierte Übersetzung, sondern die Urschriften im Neuen Testament das Griechische und im Alten Testament das Hebräische, die sind von Gott inspiriert. So, und seit dem 2. Jahrhundert aber war dieser Schluss des Vaterunsers, der in der Klammer steht, mit im Umlauf. Man kann sich fragen, wie kam das? Wir wissen es nicht genau. Wahrscheinlich haben schon die ersten Apostel und mit ihnen die ersten Gemeinden auf dieses Modellgebet, das Jesus ihnen gegeben hatte, geantwortet mit diesem Lob Gottes. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und schauen Sie, so wie der Herr Jesus das Vaterunser begonnen hat, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so haben sie es am Schluss wieder aufgenommen. Geheiligt werde dein Name, dein ist die Herrlichkeit. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft, deinen Willen durchzusetzen. Es wird also nochmal bestätigt, es wird lobend bestätigt, was der Jesus am Anfang sagt. Das Gebet beginnt mit Gott und das Gebet führt wieder hin zu Gott. Gott zuerst, das steht als großes Motto über diesem Vaterunser. Und dazwischen? Dazwischen geht es um unsere Bedürfnisse. Sogar um die ganz praktischen, dass wir was zum Kauen haben, jeden Tag. Da werden wir nächsten Sonntag drauf kommen. Und wir können sagen, dieses Gebet, so kurz es ist, hat eine enorme Spannbreite. Helmut Thielicke, der Theologe, man wird nicht allem zustimmen, was er geschrieben hat, aber er hat auch manches Gute gesagt, hat in den letzten beiden Jahren des Zweiten Weltkriegs, 1944 und 1945, darüber in Stuttgart eine Predigtreihe gehalten. Und er hat das Vaterunser genannt, das Gebet, das die Welt umspannt. Sie haben angefangen in Stuttgart in der Hospitalkirche und dann kamen die Bomben und dann wurde die Kirche zerbombt und dann sind sie umgezogen ins Gemeindehaus. Und das Vaterunser und die Predigtreihe über das Vaterunser hat sie durch all diese Monate hindurch begleitet. Und Thielicke schreibt dazu später, ich sah auf den Gesichtern der Hörer die Schicksale geschrieben, aus denen sie alle kamen. oder denen sie entgegenging. Ich las die Gespanntheit in ihnen, ob nicht schon die nächste Minute den Heulton der Sirene brächte, während wir hier Gottesdienst feiern. Alles, was ich in ihren Gesichtern las, steht wohl auch in diesen Predigten drin. Das Vaterunser konnte das alles umfassen. Es gab keine Frage, die wir ihm nicht hätten bringen können und die sich nicht unter der Hand verwandelt hätte, wenn sie als Gebet gestellt wurde. Das Vaterunser ist wahrlich das Gebet, das die Welt umspannt. Die Welt mit ihren alltäglichen Kleinigkeiten und mit ihren großen Perspektiven und Problemen. Die Welt mit den Stunden des Glücks und den abgründigen Qualen. Die Welt der unbeschwerten Kinder und doch zugleich der Probleme, an denen Männer zerbrechen können. Das Gebet, das die Welt umspannt. Und man könnte mehr noch sagen, das Vaterunser ist das Gebet, das nicht nur die Welt umspannt, sondern das Himmel und Erde umspannt. Das Vaterunser beginnt im Himmel. Vaterunser, der du bist im Himmel. Und es führt dann mitten hinein in diese Welt des Hungers, in diese Welt der Schuld, in diese Welt der tausend Versuchungen und Verführungen. Aber zuerst einmal richtet der Herr Jesus unseren Blick nach oben. Und damit macht er eines klar, Gott zuerst, das Entscheidende am Beten ist nicht ein bestimmter Ort, an dem ich bete, so hilfreich das sein kann. Das Entscheidende am Beten ist nicht meine Wortwahl, das Entscheidende am Beten ist nicht eine bestimmte Zeit, in der ich bete, obwohl auch das eine Hilfe sein kann, nicht eine bestimmte Körperhaltung, sondern das Wichtigste am Beten ist der, an den mein Gebet sich richtet, ist der Adressat meines Gebetes. Derjenige, zu dem ich mich wende, zu dem ich rufe, das ist das Wichtigste. Und deswegen steht das hier bei Jesus ganz am Anfang, der Adressat deines Gebetes. Wissen Sie, in der aktuellen religiösen Situation unserer Gesellschaft, da wird uns ja in der Regel genau das Gegenteil weiß gemacht. Da sagt man auch, auf den Adressaten kommt es gar nicht so an. Hauptsache, du betest, Hauptsache, du kannst dich spirituell betätigen und Erfahrungen sammeln. Hauptsache, du meditierst. Man kann eh nicht genau wissen, wer Gott ist. Und es ist eh, sagen die anderen, derselbe Gott hinter allen. Ob du nun als Moslem betest oder als Hindu oder als Buddhist, es ist eh derselbe Gott. Bete mal, irgendwo wird da das höhere Wesen dich hören. Es kommt nicht so drauf an. Und der Herr Jesus dreht den Spieß genau um. Er stellt das Gebet gewissermaßen wieder auf die Füße. Er sagt, das Entscheidende ist, zu wem du betest. Daran entscheidet sich alles. Gott zuerst. Und so beginnt der Herr Jesus seinen Gebetsunterricht nicht durch praktische Techniken und Ratschläge, obwohl er dazu auch eine Menge uns hätte sagen können und obwohl er uns dazu durch sein Vorbild auch viel gezeigt hat, sondern der Herr Jesus lenkt uns ganz auf den Ansprechpartner unseres Gebets hin. Er gibt uns hier einen Zentralschlüssel in die Hand, der unserem Gebet die entscheidenden Türen aufschließen kann. Und in diesen zwei Versen erfahren wir drei entscheidende Dinge über das Verhältnis zwischen dem Beter und seinem Gott. Drei entscheidende Dinge. Das erste werden wir am ausführlichsten uns anschauen. Da ist erstens die Nähe zu Gott. Unser Vater im Himmel. Das ist die Anrede, die Jesus uns in den Mund legt. Die Nähe zu Gott. Für unsere Ohren klingt das ganz vertraut, weil wir das Vaterunser kennen. Für die jüdischen Zeitgenossen von Jesus war diese Anrede ausgesprochen ungewöhnlich. Die kannten zwar wahrscheinlich einige Jesaja 63, wo es heißt, Jesaja 63, Vers 16, bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts, du Herr bist unser Vater. Aber wissen Sie, das war, was die Juden von Gott als Vater sagten, war mehr im allgemeinen Sinne von Gott als dem Vater des Volkes Israel gesagt. Aber es war nicht so persönlich, es war nicht so intim, wie Jesus von seinem Vater im Himmel sprach und zu seinem Vater im Himmel betete. Das war absolut einzigartig. Und deswegen, als die Menschen das mitbekamen, wie er mit dem Vater im Himmel sprach, da haben sie auch total aufgeschreckt reagiert und haben gesagt, der macht sich ja selbst zu Gott. So wie der sich auf Gott als seinen Vater beruft, dann macht er sich ja selbst zu Gott. Und dann gibt es diese Szene in Johannes 8, Johannes Evangelium, Kapitel 8, wo Jesus das ganz offen sagt, ab Vers 53. Da sagt er erst in Vers 51, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Das war natürlich ein starkes Wort. Und dann fragen die ihn natürlich, was machst du aus dir selbst? Was maßt du dir an? Wer glaubst du, der du bist? Und der Herr Jesus antwortet, wenn ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr kennt ihn nicht. Ich aber kenne ihn. Es ist aber mein Vater. Und damit erklärt Jesus sich selbst zu Gottes Sohn. Das hat er immer wieder deutlich gemacht. Und damit ist auch klar, wen der Herr Jesus hier meint. Das ist nicht ein allgemeiner Menschenvater, so nach dem Motto, Brüder, über dem Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen. Sondern es ist der Schöpfer der Welt. Es ist der allmächtige Gott, der sich im Alten Testament schon offenbart. Und Jesus sagt, und das ist mein Vater. Und Jesus hat immer wieder deutlich gemacht, dass er in einer ganz exklusiven Verbindung, persönlichen Verbindung zu diesem Vater steht. Er hat in Johannes 10, Vers 30 gesagt, ich und der Vater sind eins. Wir gehören aufs Engste zusammen. Das ist das Besondere, der Vater. Und dann geht Jesus einen Schritt weiter und sagt zu seinen Leuten, zu denen, die an ihn glauben. Und wenn sie an Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Erlöser glauben, wenn sie das glauben, dass Jesus Christus am Kreuz starb, um auch für ihre Schuld zu bezahlen, und wenn sie so zu Jesus gehören, dass sie zu ihm beten und sich an ihn wenden, wenn er ihr Retter und ihr König ist, dann nimmt er sie da mit rein und sagt so, und du sollst jetzt auch so beten, unser Vater im Himmel. Du darfst das jetzt mitbeten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Was für ein Vorrecht. Also das ist das Erste, was der Herr Jesus uns über das Verhältnis zwischen dem Beter und Gott lehrt, zwischen uns und Gott lehrt, die Nähe zu Gott. Was für eine Nähe. Wissen Sie, wenn wir das vergleichen mit den Religionen, dann ist das völlig, völlig einzigartig. Die Hindus benennen zwar 330 Millionen Götter mit Namen, aber sie nennen keinen Vater. Keinen. Und der Moslem kennt viele Namen Allahs. Man meint 99 Namen Allahs zu zählen im Koran. Aber keiner davon ist Vater. Keiner darf es wagen, Allah als Vater anzureden. Keiner. Nur die Nachfolger Jesu dürfen so beten, zum allmächtigen Gott. Und die ersten Christen waren sich dieses Vorrechts, sie waren sich dieses Privilegs auch sehr, sehr bewusst. Dass sie wussten, der Gott, der sich in Jesaja 6 offenbart, derselbe Gott, vor dem Jesaja nur noch auf die Knie fallen konnte, dessen Anblick er nicht ertragen konnte in seiner Heiligkeit, der sagte, wie mir, ich vergehe, dass ich, vergänglicher Mensch, diesem heiligen Gott gegenübertrete. Zu diesem Gott darfst du Vater sagen, wenn du zu Jesus gehörst. Das ist das Erstaunliche. Und nur die Nachfolger Jesu dürfen das. Das ist das Vorrecht des Nachfolgers, dass er Vater sagen darf. Und an dieses Privileg kommst du nur durch die Verbindung mit Jesus heran. Durch nichts anderes. Johannes hat das in seinem ersten Brief mal so geschrieben, der Apostel Johannes. Er hat in 1. Johannes 2, Vers 23 gesagt, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer aber den Sohn bekennt, das heißt, wer Jesus als den Sohn Gottes anbetet, der hat den Vater. Darfst du Vater sagen zum allmächtigen Gott? Du kommst dann nur durch Jesus ran, durch niemanden sonst. Und das heißt jetzt, das Vater unser ist kein Allerweltsgebet für jedermann. Wer nicht an Jesus glaubt, hat keinen Anteil am Vater unser. Das muss man ganz deutlich sagen. Wer nicht in einer persönlichen Beziehung zu Jesus lebt, sollte das Vater unser nicht benutzen. Das wäre eine Selbsttäuschung. Es kann nicht jedermann, nur weil er mal in eine Kirche geht, das Vater unser sprechen. Zumindest hat nicht jedermann das Recht dazu. Sondern du bekommst dieses Recht nur durch Jesus allein. Und deshalb hat die erste Christenheit behutsam darauf geachtet, dass nur bewusste Christen dieses Gebet mitbeten sollen. Sie wollten die Leute auch nicht täuschen. Sie wollten den Leuten auch nicht dieses Gefühl vermitteln, ja, das kann ja jeder zu Gott Vater sagen. Nein, kann nicht. Gott ist der Schöpfer aller Menschen, aber Gott ist nicht der Vater aller Menschen. Dein Vater wird er nur durch Jesus. Und darum gibt es auch dieses schöne Lied, das werden unsere Jugendlichen an anderer Stelle sicherlich auch irgendwann nochmal singen. Das heißt, alle dürfen Vater zu Gott sagen, die an Jesus als Retter glauben. Ein wunderbares Lied. Alle dürfen Vater zu Gott sagen, die an Jesus als Retter glauben. Und das ist ein Ärgernis für viele in der Welt, dass sie sagen, diese Unterscheidung, wir sind doch alle Gottes Kinder. Nein, wir sind alle Gottes Geschöpfe. Aber Gottes Kinder werden wir nur durch Jesus. An den Vater im Himmel kommst du nur durch den ran, der dich das Vater unser beten lehrt. Das lernst du nur bei Jesus. Das Recht, diesen allmächtigen Gott als deinen Vater anzureden. Und wenn das dann geschieht, wenn diese persönliche Verbindung zu Jesus zustande kommt, dann drückt Jesus dir diesen Schlüssel in die Hand und sagt, ja, du gehörst jetzt auch dazu. Du darfst jetzt auch mitbeten. Unser Vater im Himmel. Und die große Frage ist, warum verwendet Jesus hier bei dem Possessivpronomen den Plural? Also warum sagt er unser Vater? Christ sind wir doch nicht nur im Kollektiv. Und an anderen Stellen macht Jesus auch sehr deutlich, dass jeder allein vor Gott steht. Dass jeder allein durch die enge Pforte hindurchgehen muss. Dass keiner einfach in einem Kollektiv zum christlichen Glauben mitschwimmen kann. Nur weil er zu einer Gruppe gehört. Jeder sagt, mein Vater zu Gott. Aber warum sagt Jesus hier diese Mehrzahl, unser Vater? Nun, er spricht hier gewissermaßen vom Chor der Kinder. Er macht damit deutlich, durch Jesus wirst du in eine neue Familie hineingestellt. Weil du einen gemeinsamen Vater hast. Alle Christen haben den gleichen Vater im Himmel. Und zu dieser Familie darfst du jetzt dazugehören. Mit dieser Familie darfst du jetzt am gemeinsamen Tisch sitzen und zum gemeinsamen Vater beten. Du gehörst dazu, unser Vater. Jesus nimmt dich mit hinein in diese Familie. Jesus gibt dir Anteil an seinem Verhältnis zu diesem Vater. Und diese Anrede, unser Vater, ist eine große Einladung. Hast du diese Einladung gehört? Hörst du, wie Gott dich lockt? Indem er durch seinen Sohn dir dieses Gebet in den Mund legt, unser Vater im Himmel. Martin Luther hat das wunderbar ausgedrückt. Er hat gesagt, Gott will uns damit locken, dass wir glauben sollen. Er sei unser rechter Vater und wir seine rechten Kinder. Auf dass wir getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren rechten Vater bitten. Genauso ist es gemeint von Gott. Unser Vater. Aber nun entsteht für manchen ein Problem. Was ist mit denen, die keinen liebevollen Vater selbst hatten? Ich denke, das ist auch eine Anfrage an uns Väter. Sind wir für unsere Kinder eine Hilfe, Gott als liebenden Vater zu erkennen? Oder sind wir für unsere Kinder ein Hindernis, Gott als liebenden Vater zu erkennen, weil wir selbst eine solche Art von Vater darstellen, der nicht gerade Vertrauen weckt, Gott dem Vater zu glauben. Das ist eine Anfrage an uns Väter in ganz besonderer Weise. Was ist aber nun mit denen, die keinen liebevollen Vater hatten, die nicht eine positive Assoziation oder sagen wir ein positives Gefühl damit verbinden, wenn sie das Wort Vater hören, sondern denen eher Angst und Schrecken einfallen oder Enttäuschung oder Streit? Wissen Sie, denen hat Jesus eine große Hilfe gegeben. Den hat er nämlich vor Augen gemalt, was für ein Vater Gott ist, mit dem berühmten Gleichnis vom barmherzigen Vater in Lukas 15. Das ist nicht nur das Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15, ab Vers 11, sondern das ist auch das Gleichnis vom liebevollen Vater, der diesem Sohn, der da aufgrund eigener Schuld unter die Räuber gefallen ist, der diesen Sohn so lieb hat, dass er Ausschau nach ihm hält, dass er ihm entgegenrennt. Als er dann endlich zerlumpt und zerschlagen nach Hause kommt. Und Jesus zeichnet diesen Vater, um auch dem, der sich nicht an einen liebevollen Vater erinnern kann, deutlich zu machen, so ein Vater ist Gott. Und zu dem darfst du beten. Dieser Vater, der ist persönlich, der kennt die Irrwege seines Sohnes. Genau, der hat Interesse daran, der verfolgt, was dieser Sohn macht. Der lässt ihn nicht aus dem Blick. Der sagt nicht einfach, okay, er ist gegangen, hat sein Erbe auszahlen lassen, soll er doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ich kann ihm auch nicht mehr helfen. Dieser Vater ist persönlich, der geht dem Sohn nach. Und er ist nicht nur persönlich, er ist liebevoll. Er ist geduldig, er hält Ausschau. Wann kommt er endlich? Wann kommt er endlich? Höre ich irgendwas? Gibt's irgendeine Nachricht von ihm? Lebt er noch? Wie mag's ihm gehen? Er hält Ausschau nach dem Sohn. Und als der Sohn dann endlich nach Jahren und total zerschlissen und mit einem Rucksack voller Schuld und Scham zurückgeschlichen kommt, da rennt der Vater dem Sohn entgegen. So langsam der Sohn schleicht, so schnell rennt der Vater. Und er vergibt ihm. Und er nimmt ihn wieder auf mit allen Rechten und Pflichten. Und er drückt ihn an sein Herz und er feiert seine Wiederkunft. So ist Gott, sagt Jesus, so ist Gott. Er ist persönlich, er ist liebevoll. So ein Vater ist er. Und er ist stark. Unser Vater im Himmel ist so stark. Denn im Himmel, das heißt, er hat alle Macht. Nun, mancher sagt, ja gut, ein Vater im Himmel, ich hätte lieber einen Vater hier auf Erden. Unser Vater im Himmel, aber das ist ein Missverständnis. Im Himmel heißt ja nicht in der Ferne, sondern im Himmel heißt ja gerade in der Nähe. Da haben wir Himmelfahrt ausführlich drüber gesprochen. Der Himmel ist ja Gottes für uns noch unsichtbare Welt. Die werden wir einmal sehen, wenn wir bei ihm sind. Aber der Himmel ist nicht irgendwo weit weg hinter der so und so vielen Galaxie, sondern Gottes unsichtbare Welt umgibt uns, ist zugänglich für uns, wenn wir zu ihm beten. Wir werden sie nach dem Tod erst sehen, wenn wir bei Jesus sind. Aber Gott kann ja jetzt schon hineinwirken in unsere Welt. Der Vater im Himmel ist nicht der ferne Vater, sondern der nahe Vater. Der Vater, der jederzeit eingreifen kann. Der Vater, der unseren Atemzug gewissermaßen hört und spürt. Und Himmel, das bedeutet auch, er weiß alles. Er weiß auch alles über mich. Er hat alle Macht. Er hat alle Herrlichkeit und Majestät. Unser Vater im Himmel, das heißt unser Vater über allem und unser Vater zum Greifen nahe, nicht weiter entfernt als ein Gebet. Das ist unser Vater im Himmel. Und hier sagt, und zu dem darfst du Vater sagen. Und das gibt eine ganz, ganz starke Geborgenheit. Dass wir dieses Lied singen können, dieses Kinderlied, ich habe einen, der mit mir geht, ja einen, der zu mir steht. Und das ist Jesus Christus und das ist unser Vater im Himmel. Also das ist das Erste, was Jesus uns hier zeigt. Und das mussten wir besonders ausführlich darstellen. Die Nähe zu Gott, unser Vater im Himmel. Und die Nähe bedeutet dann aber nicht Respektlosigkeit und Kumpanei, sondern diese Nähe geht zusammen mit tiefer Verehrung. Und das ist das Zweite, was uns Jesus über das Verhältnis zu Gott lehrt. Nicht nur die Nähe zu Gott, sondern zweitens die Ehrerbietung für Gott. Das ist das Zweite. Die Nähe zu Gott und die Ehrerbietung für Gott. Geheiligt werde dein Name. Name, das ist nicht einfach nur eine Bezeichnung, sondern in der Bibel steht der Name für die ganze Person, für den Charakter, für die Persönlichkeit, für das Wesen. Gott selbst offenbart sich in seinem Namen. Und die Juden hatten große Ehrfurcht vor diesem Namen Gottes. Die wagten es nicht mal, den auszusprechen. Viele Juden wagten, den Eigennamen Gottes, Yahweh, nicht auszusprechen. Und deswegen haben sie ihn mit anderen Vokalen, mit anderen Selbstlauten versehen. Und daraus ist dann wahrscheinlich Jehova entstanden. Aber das kam daher, weil sie nicht wagten, Yahweh auszusprechen, vor lauter Respekt vor Gott. Und Jesus sagt, ihr sollt Yahweh, ihr dürft Yahweh als Vater anreden. Aber das bedeutet nicht Kumpanei, sondern geheiligt werde dein Name. Das ist die erste Bitte. Verehre den Vater. Heilig, das heißt ganz anders. Heilig, das bedeutet abgesondert von allem anderen, erhöht über alles andere. Und in der Wurzel für heilig steckt das Wort scheuen drin, zurückweichen. Sich dieses Unterschiedes Bewusstsein zwischen Gott und mir. Nicht Angst, sondern Ehrfurcht ist gemeint. Ehrfurcht, Ehrerbietung für Gott. Das ist das Zweite, was Jesus uns hier zeigt. Und das ist die Haltung, die er uns ans Herz legen will. Das ist eine Ehrfurcht, dass du dir klar machst, du passt nicht zu Gott. So wie du bist. Ich auch nicht. Nur weil ich einen Talar anhabe. Passe ich noch lange nicht zu Gott. In Sprüche 5, Vers 1 im Alten Testament, das steht, Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Vergiss das nicht, vergiss nicht diesen grundlegenden Unterschied. Denk an Jesaja, an den Text, den Bruder Bendewald vorgelesen hat. Und lies den zu Hause nochmal nach, Jesaja 6, Vers 1 bis 8. Wie Jesaja da Gott im Tempel begegnet. Und er sieht gar nicht Gott direkt, aber er wird in besonderer Weise mit der Gegenwart Gottes konfrontiert. Und er stürzt zu Boden. Und das Erste, was er sagen kann, ich halte es nicht aus. Es zerstört mich, Gott zu begegnen, weil ich ein zerbrechlicher, schuldiger Mensch bin und diese Heiligkeit Gottes nicht ertrage. Und Jesus bringt das im Vaterunser in wunderbarer Weise zusammen. Er sagt, der heilige Gott will dein Vater sein. Und der geliebte Vater verdient deine ganze Verehrung als heiliger Gott. Wissen Sie, diese Nähe und diese Ehrerbietung, dieses Vertrauen und dieser Respekt, das gehört ganz eng zusammen. Und das wird manchmal gegeneinander ausgespielt. Ja, die einen, die betonen das Vertrauen zu Gott so einseitig, dass Gott am Ende wie ein Kumpel oder wie ein religiöses Maskottchen erscheint, dem man in Gedanken auf die Schulter klopft. Und die anderen, die betonen Gottes Heiligkeit und Gottes Souveränität so abgehoben einseitig, dass man den Eindruck hat, dieser Gott, der ist so fern und so fremd, schon fast wie Allah bei den Moslems, dass man sich ihm gar nicht mehr als lieben Vater in die Arme werfen darf. Dass man ihm gar nicht mehr vertrauensvoll alles aussprechen darf, was einem auf dem Herzen ist. Und beides ist eine Karikatur von Gott. Der Gott, der so abgehoben ist in seiner Souveränität, dass man kein persönliches Vertrauensverhältnis mehr zu ihm haben kann. Und der Gott, der so lächerlich klein gemacht ist, als religiöses Maskottchen, dass man keine Ehrfurcht mehr vor ihm haben kann. Jesus bringt es beides zusammen im Vaterunser. Es ist eines nicht ohne das andere zu haben. Geheiligt werde dein Name. Das ist dieser unendliche Unterschied zwischen Gott und uns. Er ist im Himmel, du bist auf der Erde. Aber das ist diese unfassbare Nähe. Er ist dein Vater durch Jesus. Und heiligen, Gottes Namen heiligen, hat Luther ganz richtig gesagt, Gottes Name ist an sich selbst heilig. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns geheiligt wird, dass wir einen Eifer haben für die Heiligkeit von Gottes Namen. Kennen Sie das? Dass es Ihnen wehtut, wenn Gottes Name entehrt wird, wenn Gottes Name verspottet wird, wenn Gottes Name durch den Dreck gezogen wird. Das soll bei mir persönlich beginnen. Und das wird sich daran zeigen, ob ich Gottes Name heilige, wie ich über Gott rede, wie hoch ich von Gott denke, über seine Allmacht, seine Größe, seine Majestät. Und das wird sich bei mir auch zeigen, wie ich reagiere, wenn Gottes Name geschändet wird. Wenn Gottes Name lächerlich gemacht wird in Talkshows. Ob ich das einfach so hinnehme oder ob ich mich darüber aufrege. Ob ich vielleicht auch mal zum Hörer greife und bei der Redaktion anrufe und mich beschwere. Oder einen Leserbrief oder eine Mail schreibe. Und sage, es verletzt mein Gewissen, wie Sie mit dem Gott der Bibel umgehen. Oder wie jener Verkäufer, da hat die Käuferin immer ganz gedankenlos gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Voller Entzücken manchmal, wenn das Kleid ihr gefiel. Und da hat der Verkäufer gesagt, also wenn Sie das so meinen, dann lassen Sie uns doch jetzt Gott dafür danken, dass es solche schönen Kleider gibt. Da war die Frau ruhig. Oder der Arbeitskollege, der immer geflucht hat mit dem Namen Gottes und sein christlicher Kumpel hat ihm gesagt, sei froh, wenn Gott dein Gebet nicht erhört. Verstehen Sie, dass wir etwas sagen, dass wir eingreifen. Es ist nicht jede Situation dazu angetan, aber es darf uns nicht gleichgültig lassen, wenn Gottes Name in den Schmutz gezogen wird. Geheiligt werde dein Name. Und geheiligt werde dein Name auch in der Gemeinde, dass wir uns um dich drehen, Gott, dass wir deine Ehre groß machen. Und wenn uns Gottes Heiligkeit und Gottes Name auf dem Herzen liegt, dann werden wir auch ein inneres Bedürfnis haben, dass ich die Ehre Gottes weiter ausbreitet in der ganzen Welt und in unserer Stadt. Und dann wird uns das zur Evangelisation treiben, dass wir auch andere Menschen bekannt machen mit diesem heiligen Gott. Dass wir auch anderen Menschen sagen, dass dieser Gott ihr Vater werden will durch Jesus. Und dass es unser tiefes Bedürfnis ist, dass viele andere Menschen noch dazu kommen, dass sie Gott ehren und seinen Namen loben. und zu seiner Ehre singen und beten. Und dann das Letzte, was wir jetzt noch kurz anschauen wollen, ein drittes Merkmal, das unsere Beziehung zu Gott prägen soll. Die Nähe zu Gott zeigt uns Jesus, die Ehrerbietung für Gott. Und das Letzte, was wir hier erkennen, ist, ja, ich sag's mal so, die Fokussierung auf Gott. Das ist Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Fokussierung. Sie kennen das wahrscheinlich am besten von der Kamera, dass ich ein bestimmtes Ziel ganz fest in den Blick nehme. Und manche Kamera hat einen Autofokus. Also ich visiere das Ziel an und dann stellt die Kamera sich ein. Und konzentriert sich voll auf diesen Punkt und lässt sich nichts von dem ablenken, was drumherum alles noch sein wird. Und genau das geschieht in der zweiten und dritten Bitte dieses Vaterunsers. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Fokussierung auf Gott. Gottes Reich kommt in der Gegenwart. Gottes Reich kommt überall da, wo ein Mensch sich Jesus als seinem König anvertraut. Und Jesus hat mal gesagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch, in eurem Herzen. Wenn Jesus in ihrem Herz regiert, ist dort schon das Reich Gottes. Wenn Sie Jesus von ganzem Herzen folgen wollen, ist dort das Reich Gottes. Wo ein Nachfolger ist, ist das Reich Gottes. Und Jesus lehrt uns dafür zu beten, dein Reich komme. Das heißt, immer mehr Menschen mögen Jesus in ihrem Herzen als ihren König ehren und ihn folgen mit ihrem Leben. Und dann ist das auch eine Bitte für die Zukunft. Jesus hat gesagt, dass er wiederkommen wird, um sein Reich sichtbar aufzurichten am Ende der Zeit. Und darum beten wir dafür, dass Gottes Reich auch in der Zukunft sichtbar kommt. Dass alle bösen Mächte entmachtet werden. Dass sichtbar wird, wer ist der lebendige Gott. Und er hat alle Macht und ihm gilt alle Ehre. Und Jesus sagt, auch dafür betet, dein Reich komme. Der vorletzte Vers der Bibel lautet, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Es ist die Bitte um das Kommen seines Reiches. Nun kann man sagen, warum sollen wir dafür beten? Er kommt doch sowieso. Er kommt. Es können ihn die stärksten Heere und die mächtigsten Waffen und die einflussreichsten Verschwörungen nicht aufhalten. Er kommt doch. Er ist der König. Warum sollen wir dafür beten? Nun, weil er sagt. Und weil der Vater seinen Kindern die Ehre der Mitarbeit gibt. Weil der Vater uns die Würde der Mitverursachung schenken will. Er nimmt uns hinein in seinen Plan, sagt, ich werde kommen. Aber bete dafür. Bete dafür, du bist mein Mitarbeiter, du bist mein Kind. Und natürlich will Jesus, dass wir immer mehr in diese Bewegung um ihn herum einsteigen, dass wir in unseren Gedanken um ihn kreisen, dass wir unsere Hoffnung auf ihn richten, dass wir unsere Erwartung auf ihn richten, dass wir es zu unserem innersten Herzensanliegen machen, dass sein Wille geschieht. Und so zieht er uns mit diesem Gebet in die Bewegung um ihn herum herein. Und so soll das unsere Beziehung zum Herrn prägen, immer stärker die Nähe zu Gott, die Ehrerbietung für Gott und die Fokussierung auf Gott. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und zwar wie im Himmel, so auf Erden. Also Gott hat nicht eine gespaltene Welt, sondern wie Gottes Wille souverän und selbstverständlich im Himmel passiert. Dafür dürfen wir bitten, dass er auch auf dieser Erde immer mehr unser Leben bestimmt und Raum greift. Und wissen Sie, das ist ein revolutionäres Gebet. Denn wenn Sie das wirklich ernsthaft beten, dein Wille geschehe, dann meinen Sie ja auch, dein Wille geschehe auch in meinem Leben. Und wenn Sie so beten, ist das absolut revolutionär. Denn unsere Kultur drängt uns ja genau in die entgegengesetzte Richtung. Unsere Kultur drängt uns zur Selbstumkreisung. Unsere Kultur und der Zeitgeist drängt uns zur Selbstbestätigung, zur Selbstbeweihräucherung, zur Selbstbemitleidung, zur Selbstinszenierung. Dahin drängt uns unsere Kultur. Diese alberne Werbung sehe ich immer, wenn ich zur Post mal gehe und Briefmarken kaufe. Da unterm Strich zähle ich. Ist Ihnen vielleicht auch schon mal aufgefallen. Selten eine geistlosere und unchristlichere Werbung gesehen. Unterm Strich zähle ich. Das ist der Geist der Zeit. Wir sind voll beschäftigt mit der Sorge um unseren kleinen Namen, um unser kleines Reich und um unseren lächerlichen, kleinen, kindischen Willen. Das ist unsere Bewegung. Und aus diesem Sumpf, aus diesem Verstaubten, reißt uns der Herr Jesus mit dieser Bitte des Vaterunser heraus. Neulich habe ich ein Zitat gefunden von Michel Friedmann. Der war lange Zeit Moderator im Fernsehen, bekannter Politiker, auch eine Zeit lang stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden. So ein ganz frecher eloquenter Typ, ein unangenehmer Diskussionspartner für jeden, der in seine Talkshow kam. Und was hat dieser Michel Friedmann gesagt? Er hat gesagt, ich habe an Gott nie geglaubt, nie geglaubt. Ich wäre auch nicht gern gläubig. Das würde mich einengen. Ich möchte nicht nach Geboten und Verboten leben, die irgendwelche Menschen aufgeschrieben haben. Ich kann das nicht. Ich kann nicht gehorchen. Würde ich sagen, das glaube ich dir aufs Wort. Mal ganz abgesehen davon, dass der ein völlig schiefes Bild von Gott und von Geboten und Verboten und so weiter hat, als ob mit Gott leben bedeuten würde, nur eine Latte von Geboten oder Verboten einhalten zu müssen. Aber was dahinter steht, diese typische Grundhaltung des normalen Zeitgenossen, ich kann nicht gehorchen. Und Jesus lehrt uns genau in die Gegenrichtung zu beten. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden und so in meinem Leben. Und das ist, als ob Jesus ein Fenster aufreißen würde. Als ob Jesus frische Luft reinlassen würde. Und sagt, bete dafür, dass frische Luft in deinem Denken ist. Frische Luft in deinem Herzen ist. Dass Gottes Wille in deinem Leben geschieht. Dein Wille geschehe. Noch ein letzter Gedanke. Das bedeutet nicht, dass ich keine konkreten Anliegen mehr haben kann. Das bedeutet nicht, dass ich keine konkreten Wünsche mehr selber äußern darf. Keineswegs. Aber das ist die Zielrichtung über allem, was mich sonst bewegt. Dein Wille geschehe so. Das ist die Richtung, in die es gehen soll. Und zugleich ist das die Bitte, Herr, neige mein Herz dahin, dass es deinen Willen will. Mein Problem ist ja oft, dass ich nicht will, dass mein Wille Gottes Willen will. Sondern unterm Strich zähle ich. Das schleicht sich dann doch immer wieder rein. Dein Wille geschehe, Herr, neige mein Herz, dass es deinen Willen will. Lass mich wollen, dass dein Wille geschieht. Und wenn das die große Überschrift meines Lebens wird, wenn ich das beten kann mit dem Vater unser, dann bin ich auch frei, mir alle konkreten Bitten von der Seele zu beten. Jeden Tag. Wir werden das noch sehen. Die Bitte um das tägliche Brot. Die Bitte darum, dass ich vielleicht endlich einen Mann oder einen Freund kriege. Die Bitte, dass es mit meinem Geld besser wird. Dass die Operation in der nächsten Woche glimpflich verlaufen mag. Dann bin ich frei, alle einzelnen Bitten Gott vorzutragen. Aber unter dieser Überschrift, dein Wille geschehe. Als ich gestern noch mal letzte Hand an die Predigt anlegte, da begleitete mich den ganzen Tag über diese Bitte um gutes Wetter für die Kanutour der Jugendlichen. Ich guckte immer zum Himmel raus und sagte, meine Zeit wird es halten, da kommen schon wieder ein paar Wolken. Sie haben sich so drauf gefreut, sie haben das so lange vorbereitet. Ach Herr, schenke doch, dass es ein gutes Wetter wird. Und da habe ich gedacht manchmal, ja, vielleicht will Gott ja gar nicht, dass das Wetter gut ist. Vielleicht soll es einen ganz schrecklichen Regenguss geben und der zu einer besonderen Erfahrung werden für alle, die mitfahren. Und da habe ich immer gebetet, ja, Herr, dein Wille geschehe. Aber wenn es mit deinem Willen vereinbar ist, lass doch das Wetter wirklich gut bleiben. Verstehen Sie? Das ist so die Haltung. Das heißt, dass wir Gottes Willen über alles setzen. Und das macht uns auch sehr, sehr ruhig und sehr gelassen, weil wir wissen, Gott macht keine Fehler. Aber unter dieser Überschrift dürfen wir auch mal beten, Herr, und ach, es könnte wirklich sein, dass es gut und richtig ist, wenn es heute trocken bleibt. Bitte, bitte bewahre sie auf der Fahrt und bewahre das Wetter. Dein Wille geschehe. Ihr Lieben, es ist eine große Sache, dass der Sohn Gottes uns dieses Gebet vorgesprochen hat. Und damit zieht Jesus uns raus aus all unserer Kleinkariertheit. Und er lässt uns teilhaben an seiner Weltregierung. Und an seinem Plan und an seinem Weg. Und das heißt nicht, dass unsere alltäglichen Anliegen, dass unsere persönlichen Kämpfe dabei auf der Strecke bleiben. Ganz im Gegenteil. Sie kommen ausdrücklich vor. Sie bekommen den richtigen Platz. Aber sie sind bestens aufgehoben in diesem persönlichen Vertrauensverhältnis, das der Herr Jesus uns anbietet, das er dir anbietet und in das er dich mit hineinnehmen will. Darum lass dich reinnehmen in dieses Vaterunser. Saug daran, wie Luther das gesagt hat, sauge an diesem Gebet. Lass dich locken, weil der heilige Gott dir seine Nähe anbietet. Sei voller Ehrerbietung für ihn und bitte ihn immer wieder darum, dass er dein Leben fokussiert, ganz auf seinen Plan und sein Ziel hin. Und dann wirst du immer wieder neu entdecken, welche Freude darin liegt und welcher Trost und welcher Mut daraus kommt, dass Gott dein Vater ist. Amen.